SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zum nächsten Platz, und zwar zum neuen Roman von Büchnerpreisträger Arnold Stadler. Irgendwo aber am Meer heißt das Buch, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Und der Roman steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste. Eberhard Falke, ja, wir haben es zu tun mit einem Ich-Erzähler in diesem Roman, der von einer Lesung auf Schloss Sein, das ist in der Nähe von Koblenz, am liebsten weinen würde. Ja, was ist denn da passiert?
Ja, Beate Tröger hat vorhin dankenswerterweise schon das wunderbare Wort Alternprosa, das Schreckenswort Alternprosa genannt. Und da bewegen wir uns jetzt hautnah in diese Richtung, denn die Figur, die hier von sich selbst erzählt, ist ein alternder Schriftsteller. Und wenn man Arnold Stadler ein bisschen kennt, auch wenn wir wissen, dass man das alles nicht zu persönlich nehmen darf, aber es ist seine Persona, seine literarische Maske. Also ein alternder Dichter geht auf eine Lesetour und muss die Erfahrung machen, dass er ein alternder Dichter ist, weil das Publikum ihm das sozusagen entgegenbringt. Und er muss zweitens die Erfahrung machen, dass die Literatur nicht mehr so viel gilt, wie sie einmal in seinen blühenden Jugendjahren gegolten hat. Und dass sich überhaupt die Dinge verändert haben. Früher haben die Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Publikum die Leviten gelesen, weil sie alles besser wussten. Heute ist es umgekehrt. Heute setzen die Teile des Publikums, die geistig-moralisch besonders gut betreut sind, die Schriftsteller auf die Anklagebank und sagen denen, ja, was willst du denn uns hier eigentlich vorlesen? Wir würden lieber Greta Thunberg hören oder wir wollen wissen, was die Klimakatastrophe für uns bedeutet. Das heißt, sie wollen ihnen eigentlich aktuelle Dinge abfragen, und darüber ist natürlich dieser Mensch, der das bei der Lesung in Sein erlebt, zutiefst gekränkt. Und daraufhin geht er sozusagen in eine große, ich will es mal spaßhaft so nennen, in eine große Grübelrallye, nämlich er denkt darüber nach, was ihm da widerfahren ist, was mit seinem Werk geschehen ist, wie er sich heute fühlt, wie er sich gestern gefühlt hat. Arnold Stadler hat immer Unglücksgeschichten des Lebens erzählt, Unfallgeschichten des Lebens, muss man sagen.
Und Sehnsuchtsgeschichten.
Sehnsuchtsgeschichten, aber es ging immer schief. Und hier geht es natürlich auch schief. Und davon erzählt er hier ausführlich und zum Teil sicherlich zu unserem Amüsement.
Das muss man sagen.
Und manchmal vielleicht auch zu unserem Befremden.
Was man vielleicht noch vorneweg erklären müsste, in dem Nachdenken über diese Veranstaltung, die er da erlebt hat, hat er schon die nächste Reise wieder im Kopf. Arnold Stadler ist ohnehin ständig auf Reisen, er schreibt über Reisen. Zuletzt war er, oder war er vielleicht auch nicht, am Kilimanjaro. Und jetzt geht es, und so erklärt sich auch der Titel Irgendwo, aber am Meer, es soll jedenfalls nach Lefkada mit Blick auf Ithaka gehen. Und wie das alles zusammenhängt, das werden wir gleich auch noch erfahren. Sebastian Miro liest jetzt aus Irgendwo, aber am Meer. Bitte sehr.
Ja, es war nun so langsam wieder Zeit, in Richtung Ithaka aufzubrechen. Wie jedes Jahr um diese Zeit fuhr ich auf die Nachbarinsel Lefkada, von der ich bisher immer zurückgekehrt war. Aber auf Schloss Sein kam ich mir nun wie Rex Gildo auf einer seiner letzten Butterfahrten vor. Und am Ende, also nachdem sich diese Frau gemeldet hatte, deren Beitrag in dem Satz »Das, was Sie hier zum Besten gaben, ist ja das reinste weiße Altmännergeschwätz« gipfelte, da wusste ich, dass ich auch noch vor einem öffentlichen Tribunal gelandet war und dass jede Lesung mittlerweile etwas war zwischen Butterfahrt, Event und Tribunal. Und mich erinnerte an die Zeiten der Römer in den Arenen mit ihren Daumen nach unten. Was wusste ich schon? Wollten sie mich zur Rechenschaft ziehen für alles? Mich auch noch für ihr möglicherweise verpfuschtes Leben zur Verantwortung ziehen? Und ich sagte ihnen, dass ich nicht der Sündenbock für ihr schlechtes Gewissen sein wollte. Und dass sie vielleicht ihren Sündenstolz noch einmal überdenken sollten. Und dass ich selbst auf dem Sterbebett noch einmal erröten würde, statt zu erblassen. Und nun hatte ich auch noch Angst vor meinem Lektor, der diese Stelle vielleicht mit dem Wort Blödsinn markieren würde. Ja, ich hatte mich im Gedanken gewiegt, es einigermaßen gut gemacht zu haben, die Lesung und auch die Antworten auf Fragen, die ich vielleicht gar nicht beantwortet hatte, die sie mir so gar nicht gestellt hatten. Meine Antworten waren nämlich gar keine Antworten, die immer ganz schnell geliefert werden sollten, sondern Fragen, die mich umtrieben und die mir gar nicht gestellt worden waren. Plötzlich war ich wieder einmal ganz allein. Ich war jenes Einzeltier, das keine Chance hatte. Doch im Publikum entdeckte ich Menschen, die nun genauso ratlos in die Welt schauten wie ich. Sie wurden nun meine Zuflucht. Bis dahin war dieses verfluchte Ich des Irrglaubens gewesen, es wäre ganz gut angekommen. Es wurde ja auch gelacht, wie immer. Wenn auch, wie meist, an der falschen Stelle. Den meisten gefiel es vielleicht sogar, aber sie hatten nicht den Mut, sich zu melden. Sie waren wie ich, nur vielleicht nicht ganz so schlimm, dachte ich. Eine einzige Querulantin und ein einziger Querulant genügten oftmals, dass es Folgen fürs Leben gab. Das merkte ich erst mit der sogenannten Wortmeldung und der Frage nach Greta. Da wurde ich zur Rede gestellt, warum ich nichts zu den ertrinkenden Flüchtlingen zu sagen hätte und nichts zur Klimakatastrophe. Ich konnte nur sagen, es steht in meinem Buch, ich habe es nicht vorgelesen. Hat mit der Weltgeschichte der Sklaverei zu tun, dem Kapitalismus in seiner globalen Form und Auswirkung. Ich sei zu einem Gespräch über Heimat Europa, Fragezeichen, hierher bestellt worden. Es sollte doch ein Gespräch über Heimat sein. Hatte ich über etwas anderes gesprochen als über die Heimatlosigkeit und die weltweiten Fluchten? Und jede war ein Leben. Die wussten doch auch nicht mehr als ich. Das war meine Summa ganz zuletzt, angekommen bei den letzten Sätzen meines Ausflugs zum Kilimandscharo. Und ich vernahm wieder einmal das Schwergewicht des Negativen, wie auch sonst auf der Welt, wo ein einziger Mensch genügte, die Welt zu zerstören, nicht aber sie zu retten. Es sei denn, man glaubte daran. Dass sie alle so alt geworden waren wie ich oder noch älter, war auch nicht meine Schuld. Als hätten sie sich von mir Ideen für die Zukunft erhofft, einen Fortschritt oder wenigstens ein paar erste Schritte für einen Weg aus ihrem Schlamassel in Altblond. Sie hatten mich wohl verwechselt mit einem anderen. Vielleicht mit dem sympathischen Reeder, der die Superjacht gebaut hatte, die ich möglicherweise bald wieder auf ihrem Weg von Scorpio nach Ithaka sehen würde.
Sebastian Miro las aus Arnold Stadlers Irgendwo, aber am Meer. Der Roman ist M.S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Beate Tröger, die Reise geht ja dann tatsächlich irgendwann in die Heimat des Odysseus. Aber zuvor erleben wir noch eine ganz andere Irrfahrt, nämlich der Ich-Erzähler fährt durch heimatliche Gefilde nach Tuttlingen auf einen Friedhof. Welche Bedeutung hat denn diese Zwischenstation für die Gesamtkonstruktion des Textes?
Das ist sozusagen ein Scharnier, wo diese Frage Tod oder Leben schon mal gestellt wird. Er ist vorher im ICE gefahren, er ist auch schon in Frankfurt an dem Obdachlosen vorbeigekommen, der das schöne Wort Mama sagt. Also immer Frankfurt, Bahnhof, der Obdachlose, die Zustände da, immer gibt es diese Kipppunkte zwischen Tod und Leben tatsächlich. Die sind ganz existenziell in diesem Buch. Und die Tuttlingenstelle, wo er mit seinem Auto los will und das fährt dann erstmal nicht und dann funktioniert das Handy nicht und die ganze Technik funktioniert nicht und der Abschleppdienst kommt erstmal nicht und so weiter und so fort. Es sind immer diese Momente, wo man sich fragt, soll er überhaupt weitergehen, aber gelebt muss werden in den Büchern von Arnold Stadler. Und ich glaube, in diesem Satz, gelebt muss werden, steckt schon ein Movens auch für das Schreiben, auch geschrieben, gesprochen muss in gewisser Weise werden in diesen Büchern. Wohin gehen wir, wohin reisen wir? Immer nach Hause. Das ist letztlich auch ein romantisches Thema mit dieser Gegenüberstellung von Leben und Tod, die in diesen Büchern immer eine Rolle spielt. Natürlich haben wir auch mit der Griechenlandreise Ithaka und der Infinity Pool, wie es dann so schön heißt, nur immer den Blick auf das Ziel hin. Also was ich an dem Buch tatsächlich, Stichwort Altherrenprosa, eben ganz anders finde als bei dem Eugen Ruges, ergeben sich ja immer Konstellationen über unsere Kombinationen, ist erstens kann ich mit dem Humor von Arnold Stadler total gut mit, angefangen von der Querulantin, die von der gesagt wird, sie sei schon als Sechsjährige wahrscheinlich auf eine Obstkiste gestiegen und hätte geschrien, alle mal herhören. Also man hat sofort diese Figuren in einer Weise vor Augen mit ihrer ganzen Scheußlichkeit und auch in ihrer ganzen Schönheit und auch in ihrer ganzen Traurigkeit. Angefangen beim ersten Satz. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber Sie merken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meiner Begeisterung.
Was ja auch gar nicht so leicht ist bei den Texten von Arnold Stadler. Tatsache ist, es gibt sehr viele Motive in diesem Roman, die auf andere Werke des Autors verweisen, aber auch auf diesen, ich nenne das mal sprachlich-kulturellen Kosmos von Arnold Stadler, also etwa auf die Erzählung von Johann Peter Hebel, Jean Paul, Hölderlin und so weiter. Und man kann das lesen als eine Art von besonderer Fortsetzung all seiner anderen Texte. Aber was zeichnet, Herr Margenau, denn diesen Roman aus, Ihrer Meinung nach?
Im Unterschied zu Maria Stepanova, um jetzt den anderen Querbezug zu machen, ist das kein Puzzlespiel, wo man jetzt irgendwie das alles wissen muss, sondern das ist leicht und das ist humorvoll. Hat ein bisschen durchaus am Anfang auch was gewollt Altherrenhaftes, also er schreibt da schon auch aus so einer Skurrilität heraus, schraubt sich dann aber mehr und mehr in so eine fundamentale Kultur- und Kapitalismuskritik inklusive Hässlichkeit von Supermärkten und so weiter hinein, was mir auch sehr gut gefällt. Und es bleibt nicht dabei, sondern es hat eine transzendentale Ebene. Die Leitfrage steht schon auf der ersten Seite. Die heißt, in welche Himmelsrichtung willst du dich verirren? Und wenn es um Reisen geht, um Heimat und um Fremde, was ja auch ein Thema ist dieses Buches, dann ist das die zentrale Frage. Das ist, wie man dann erfährt, viel später ein Zitat von Franz Hodiak, aber es ist das Lebensmotto eigentlich dieses Ich, dieses Arnold Stadler, ich, das da auf Reisen geht. Und die Antwort steht dann ganz am Ende. Die schönste aller Himmelsrichtungen ist die Himmelsrichtung nach oben. In die darfst du dich verirren. Also es geht schon auch immer um das Katholische, was bei mir auch eine Rolle spielt von seiner Herkunft her, um die Suche nach Transzendenz in all dem irdischen Müll, durch den er sich bewegen muss, in all dem Altwerden, in all der Vergänglichkeit, in all dem konsumistischen Blödsinn, mit dem er permanent beschossen wird, gleichzeitig sich aber auch ganz wohl darin bewegt. Es ist ja eigentlich kein Roman, sondern eher eine Litanei oder eine Suada, in der es auch ständige Wiederholungen gibt. Also er zitiert sich schon auf der ersten Seite dreimal selbst. Ich sage immer noch ich. Ich weiß gar nicht, wie oft es vorkommt. Kann man genervt sein davon. Aber das ist auch was Schönes, diese Wiederholung als eine Wiederkehr, als eine Einkehr in sich selbst.
Ich würde sogar weitergehen. Es sind einzelne Begriffe, die sogar aus anderen Romanen oder anderen Büchern migrieren. Rückspiegelschmerz, die Vogelscheuchensätze.
Wie oft Dacia Kunst, Duster genannt wird, habe ich gar nicht gezählt.
Kunstworte,
könnte Dacia als fast schon finanziert haben, so oft kommt da dieses Auto drin vor. Aber das ist alles auch das spielerische Moment. Wenn es um das Wegfahren geht und das Nirgendwo ankommen, ist diese Wiederkehr des Übergleichen im Sprachlichen vielleicht auch das, was dann tatsächlich die Heimat ausmacht.
Und es geht um das Schreiben selbst, Herr Falke. Es gibt ja so eine Formulierung, und zwar da beschreibt er das Schreiben als eine Bluterkrankheit und er fragt sich, ob das Gerinnungselement des Vergessens fehlen würde bei einem Schriftsteller. Sind das Bilder, mit denen Sie was anfangen können?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja auch dieses andere schöne Bild, das Schreiben, das Übersetzen von Schmerz in Worten ist. Also solche Sachen kann er einfach gut. Eins würde ich auch gerne zitieren, das zitiert er selber, dass er sagt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, wie ist es passiert, dass daraus Veganismus und Laktoseintoleranz wurde? Ja, also solche Sentenzen von ihm oder nicht von ihm, die sind schon sehr schön. Er ist ein Original, also seine Figuren sind ein Original. Aber ich glaube, einen Punkt würde ich gerne noch hervorheben. Sie sind auch Loser, sind Verlierer. Und zwar systematisch. Er erreicht ja nicht das, was er erreicht.
Aber darin sind Sie wiederum Gewinner.
Ja, ja, eben. Also genau. Also er ist in seinem vorhergehenden Buch zum Kilimandscharo gereist, ist aber nicht hochgestiegen. Jetzt erzählt er uns dauernd, dass er sozusagen nach Ithaka fahren will. Aber natürlich fährt er nicht nach Ithaka, sondern er bleibt auf Lefkas sitzen hinter seinem Infinity-Pool, wo er die Aussicht hat. Er will in den 3 Wochen, die er sich dort aufhält, einen Roman vorantreiben. Er kommt zu keiner Zeile. Ja, und beschreibt das genießerisch. Was macht er stattdessen? Er beschreibt uns die Geschichte von Skorpios, dieser kleinen Insel von Onassis, die da direkt nebenan liegt, und erzählt uns, was aus dieser Insel geworden ist und dass das an eine Tochter eines russischen Oligarchen verkauft worden ist und zu welchen Konditionen, dass die Familie Onassis da trotzdem irgendwie bestattet wurde und bla bla. Also manchmal überlegt man sich schon, was willst du uns eigentlich sagen? Denn er beginnt tatsächlich oft bei Gemeinplätzen und bei allgemein bekannten illustrierten Geschichten, wie ich sie gerade erwähnt habe mit Onassis. Er scheint zu glauben, dass er uns auf Basis dieser Geschichten eine ganz neue Wendung bieten kann. Manchmal gelingt ihm das nicht immer.
Ich glaube, weil das Thema ist, glaube ich, schon so in dieser Form auch begründet. Ich glaube, das ist ein Todesrondo, aber vielleicht lesen Sie es nochmal anders. Der Tod ist schon absolut zentral.
Das Nicht-Erreichen des Ziels ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Motiv.
Im Angesicht des Todes.
Wird nicht betreten, der Kilimandscharo wird nicht bestiegen. Das hat ja so ein bisschen was Peter Handke-haftes. Wenn man es täte, dann wäre es schon der Konsum und der Verbrauch dessen. Also lässt man es, man schaut es an, man lässt es in unberührt, würdig. Und das ist das, was er die ganze Zeit tut. Nicht verbrauchen, also die Dinge stehen lassen, sie sehen, sie wahrnehmen. Das ist auch so eine Wahrnehmungsschule, das ganze Buch.
Also zurückgehen, nicht konsumieren. Er braucht schon auch Stoff zum Klagen.
Es gibt da noch einen politischen Witz, eine politische Pointe, dass diese Haltung ja letztlich viel ökologischer ist als die von Greta. Diese Thematik nimmt er auf.
Wenn man im Diesel fährt.
Wenn man im Diesel fährt und vor allem nimmt er die Thematik auf, das, was man ihm vorwirft, Altern, Geschwätze betreiben, das zerfetzt er ja am Ende, wenn er dann wirklich Kulturkritik und eine politische Kritik gegenüber den Waffenfabriken in seiner Heimat dann formuliert. Aber mal davon abgesehen, Sie wollten gerade noch was sagen.
Ja, dieser Satz, ich versuchte, mein Leben ins Präsens zu bekommen oder wenigstens das mit ein paar Sätzen zu streifen, was ich hinter mir hatte oder was gewesen war. Also tatsächlich auch eine Gleichzeitigkeit mit dem eigenen So-Sein in seiner Zeit herzustellen. Und das klingt jetzt unglaublich kompliziert, aber wenn ich diesen Satz lese, dann weiß ich genau, wie oft man selber mit morgen und mit gestern und mit irgendwas beschäftigt ist. Also Schreiben ist in einem ganz basalen Sinn auch einfach eine Selbstverankerung in einem Moment, in einem Hic et Nunc, zumindest im Moment des Schreibens.
Und dabei ist es doch, und das darf man nicht unterschätzen oder man muss das nochmal herausstellen, weite Teile doch auch wirklich komisch. Das sollten wir nochmal zum Abschluss erwähnen. Arnold Stadler mit seinem neuen Buch Irgendwo, aber am Meer. Und abgesehen davon hat er auch mit einer der schönsten Titel in jedem Jahr. Also das will man doch wirklich verschenken im Sommer.
Und die schönsten ersten Sätze hat er auch.
Das kommt ja auch noch hinzu. Irgendwo, aber am Meer steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni und ist im S. Fischer Verlag erschienen. Vielen Dank.